Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Den inneren Schweinehund überwinden, darum geht's heute und ganz speziell in Bezug auf die Aufgaben, die Herausforderungen, die Gott uns manchmal zumutet oder zutraut. Und eine Sache, die uns definitiv helfen könnte, unseren inneren Schweinehund zu überwinden, sind gute Worte. Stellt euch vor, ihr bekommt in den nächsten Tagen eine Menge Briefe von Menschen, die euch richtig gut kennen. Und in all diesen Briefen stehen wirklich wertschätzende, lobende, ermutigende, aufbauende Worte. Und diese Worte sind alle an dich persönlich gerichtet. Ich glaube, diese Briefe würden wir niemals wegwerfen. Wir würden die wahrscheinlich sammeln und in irgendeinem Nostalgiekasten tun und wenn wir ganz alleine sind, immer wieder rausholen und lesen, weil sie uns einfach so gut tun. Gute Worte sind Balsam für die Seele. Es sind Powerworte. Ob sie vom Chef, von der Freundin, vom Freund, von Eltern kommen, von einem Lehrer, egal. Sie motivieren uns. Sie verleihen uns Kraft. Sie verleihen uns Kraft, noch mehr anzupacken, Neues auszuprobieren, mal das Unbequeme zu wagen oder aus dem Dunkeln zu treten. Ja, sie ermutigen auch, um weiterzumachen, dran zu bleiben. Gute Worte, durch gute Worte ist es tatsächlich möglich, über uns selbst hinauszuwachsen. Und so geht es uns doch bei den vielen guten Worten, die Gott uns zuspricht in der Bibel. Wie zum Beispiel die wundervollen Worte Gottes im Alten Testament an Josua. Josua 1, Vers 5, da heißt es, ich bin bei dir. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Niemals werde ich dich verlassen. Niemals, nie, als würden wir es nicht gleich verstehen, wiederholt sich Gott, damit es sich einprägt. Ich bin bei euch, egal was. Also solche Worte gehen doch eigentlich runter wie Öl. Es sind Worte, die Gott einst Josua zugesprochen hatte. Und wenn Gott Menschen solche Worte zuspricht, dann weiß er ja auch, dass sie die nötig brauchen, um ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Und vielleicht geht's euch auch manchmal, wie es mir geht beim Bibellesen. Manchmal denke ich, oh, das sind aber schöne Worte, aber die sind ja viel zu schön, um wahr zu sein. Die gelten irgendwelchen Menschen vielleicht damals in der Bibel, wie Josua, aber doch nicht uns Menschen heute im 21. Jahrhundert. Immerhin galt das Versprechen, niemals werde ich dich verlassen, für Jesus nicht. Gott hatte ihn ja doch am Kreuz hängen lassen, im Stich gelassen, als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei Jesus haben diese Worte nicht funktioniert, aber das lag ja an seinem Auftrag, an seiner Aufgabe. Gott hat ihn ja für uns zur Sünde gemacht, wie es in 2. Korinther 5 steht, und zufolge, und die Folge war seine Gottverlassenheit. Eine begrenzte Zeit, als er im Kreuz die Wucht der Strafe Gottes über die Sünde ertrug. Und das Kreuz, das wir persönlich zu tragen haben, sprich die Berufung, die uns zugeteilt worden ist, oder die Aufgaben, oder das, was in unserem Leben passiert und Gott nicht geschehen lassen hat, das fällt natürlich kleiner aus als das Kreuz, was Jesus tragen musste. Und doch ist unser Kreuz für uns oft eine enorme Herausforderung, vor der wir uns manchmal scheuen, uns drücken, ja Bammel haben. Aber egal, wie klein oder groß unser Kreuz heute, nächste Woche, nächstes Jahr sein mag, wir sollen wissen und glauben, Gott ist mit uns, er wird uns niemals verlassen. Dieses Versprechen ist für uns heute genauso gültig wie damals. Das kann ich behaupten, weil es in Hebräer 13, Vers 5 bestätigt wird. Ich zitiere: Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Wir dürfen also getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Also liegt es ja an uns, Gottes Verheißungen zu vertrauen, zu glauben und Gott viel zuzutrauen. Als Josua diese wunderbaren Worte von Gott bekommen hatte, war es ihm ziemlich mulmig zumute, denn er stand vor einer ganz großen Herausforderung, eine Mammutaufgabe. Man könnte eigentlich sagen, sein Weg war gepflastert mit Herkules Aufgaben und Herausforderungen. Josua gehörte zu all denen, die unter der Führung von Mose diese lange Wüstenwanderung aus Ägypten mitgemacht hatte. Und nachdem Mose, dieser großartige, berühmte Anführer von Gottes Volk, gestorben war, wurde Josua zu seinem Nachfolger. Diese Aufgabe hatte Josua nicht sich selbst ausgesucht, sie wurde ihm höchstpersönlich von Gott anvertraut. Und das war seine erste Mammutaufgabe. Immerhin in den Fußstapfen einer erfolgreichen, berühmten Führungsperson zu steigen, die einen besonderen Draht nach oben hat und die noch diesen besonderen Beinamen hatte, ein Freund Gottes zu sein, das ist ja nicht ohne. Ich weiß noch, als ich angefangen hatte in meiner Referentenarbeit und ich kriegte die ersten Anrufe von diesen ganz großen Mega-Frühstückstreffen für Frauen, ganz durchstrukturiert und alles. Und dann riefen die irgendwann an, nachdem sie einen Termin gemacht hatten und sagten: Frau Schulte, wir sind jetzt so weit, wir möchten die Werbung machen. Welche Titel können Sie uns nennen? Welche Bücher haben Sie geschrieben? Welches Studium haben Sie abgeschlossen? Ich konnte denen nichts liefern. Ich hatte nichts in meiner Hand, außer meinen Glauben an Jesus. Und das hat wohl Gott gereicht in diesem Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass Josua, dass das eine große Herausforderung war, in den Fußstapfen von Mose zu treten. Vielleicht hat Gott dich im Blick für eine neue Sache, eine neue Aufgabe, ein neues Amt. Und dir ist auch mulmig zumute. Und vielleicht zweifelst du an deiner Person, dein Können, deine Vergangenheit, deine mangelnden Voraussetzungen. Vielleicht denkst du, ach, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das habe ich nicht. In solchen Fällen brauchen wir dringend gute Worte, Ermutigungen, und zwar von Gott und nicht nur von Menschen. Wenn mein Mann, der ist ja mein größter Ermutiger, der Wilfried, wenn er mir Mut zuspricht, das ist alles richtig und gut. Aber als ich mal eine große Sorge hatte um ein paar Aufträge, denen ich zugesagt hatte, die mir eine Nummer zu groß schienen, ich sollte zu Leitungsführungspersonen sprechen, da warf es mir auch mulmig zumute. Und Wilfried machte mir Mut und alles, was er sagte, war richtig, es war fromm, in den Augen Gottes auch alles richtig und biblisch, aber es wirkte nicht so. Und dann ging ich hoch und ich las etwas, was bei mir auf dem Schreibtisch las. Das hat reingehauen. Ich bin runtergelaufen und habe gesagt: Wilfried, jetzt weiß ich, es wird gut, Gott wird bei mir sein, er wird mich nicht im Stich lassen. Wilfried guckt mich an und sagt: Ja, das habe ich dir doch auch gesagt, das Gleiche. Ich sage: Ja, aber du bist nicht Gott. Und das wird ja Gott auch nie zulassen, dass Menschen ausreichen. Es ist gut, diese Ermutigung von Menschen zu bekommen, aber es wird nie diese Power von Gottes Wort ersetzen. Was Josua so besonders ausgezeichnet hatte, war, dass er 40 Jahre lang Mose als Helfer gedient hatte. Das ist 4 mal 10 Jahre, das ist schon lange. Das heißt, er spielte 40 Jahre lang unermüdlich die zweite Geige. Das schafft nicht jeder. Das fordert Hingabe, ohne zu wissen, dass Gott was Weiteres vorhat. Das fordert auch, dass man weiß, wer man ist. als Kind Gottes und dass man weiß, wozu man selbst berufen ist. Und das wusste er. Er wusste, dass er nicht auf sich schauen sollte, sondern auf Gott. Und so bewährte er sich als Kandidat für die Nachfolge von Mose. Wahrscheinlich hatte Josua erst im Nachhinein gemerkt, dass diese 40 Jahre an der Seite von Mose seine Vorbereitungszeit auf seine zukünftige Aufgabe war. Wenn ich jetzt zurück alleine auf mein Leben schaue, dann merke ich, dass es mir richtig gut getan hatte, dass ich, als ich hier in diesem Land ankam, Mitte der 80er, dass ich erstmal jahrelang Englisch unterrichtet hatte, weil ich mich darin geübt hatte, vor Menschen zu stehen, ohne zu wissen, dass Gott noch was weiteres vorhatte, diese Referentenarbeit. Da habe ich mich geübt, vor Menschen, ja, Deutsch und Englisch zu reden. Die nächste Mammutaufgabe, die Josua bewältigen musste, das war jetzt seine eigentliche Aufgabe. Er sollte das Volk Gottes über den Jordan ins verheißene Land führen. Es war eine Berufung zu einem 7-jährigen Kampf. Ein Kampf, der von ihm auch verlangte, dass er sich auf physische Kämpfe mit Feinden einlassen würde. Ich bin froh, dass ich nicht dazu berufen bin. Also noch physische Kämpfe zu führen. Wenn uns heutzutage Aufgaben gestellt werden, zu denen Gott uns beruft, dann haben wir es ja eher mit geistlichen Kämpfen zu tun. So steht zumindest auch in Epheser 6, Vers 12. Da heißt es, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Ja, was kann das alles sein? Wir kämpfen gegen Ablenkungen von dem, wozu wir beauftragt worden sind. Wir kämpfen manchmal gegen Desinteresse an unsere Berufung. Wir kämpfen manchmal gegen Versuchungen, Anfechtungen, Beziehungskonflikte, den Zeitgeist, den Aufgebergeist oder Glaubenszweifel. Oder wir kämpfen mit Gedanken wie, ah, ich habe jetzt genug getan, es reicht, ich habe genug geopfert. Sollen jetzt die anderen weitermachen? Ich habe keine Lust mehr, alles so anstrengend. Egal wozu wir berufen sind oder mit welchen Herausforderungen oder Kämpfen wir zu tun haben, Gott wird uns niemals, keinen von uns, ins kalte Wasser werfen. Zwischen dem Tag, an dem Josua berufen war, und dem Tag, als er zum ersten Kampf losgeschickt wurde, war ganz viel Zeit ins Land gegangen. Und in dieser Zeit war viel passiert. Es war eine Zeit, in der Gott Josua mit Ermutigungen vollgepumpt hatte, die ihm vermitteln sollten, du schaffst das. Du schaffst das mit mir im Team. Allein im ersten Kapitel heißt es 4-mal, sei mutig, sei stark. Und wir alle brauchen das, so eine Vorbereitungszeit, eine Zeit der Ermutigung, ehe es losgeht, das weiß Gott. Und im Angesicht der sichtbaren Wirklichkeit von Kämpfen mit Feinden hatte Gott Josua versucht, die Augen zu öffnen für die unsichtbaren Wirklichkeiten, nämlich dass es einen Gott gibt, der ihm beisteht, ihn hilft, für ihn kämpft, niemals im Stich lässt. Das heißt, im Angesicht der sichtbaren Wirklichkeit von Kämpfen, denen wir uns als Christen auf diese Erde stellen müssen, sollen wir nie diese unsichtbare Wirklichkeit vergessen. Gott ist da. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Und er haut uns diese Tatsachen immer rein. Und niemals werde ich dich verlassen. Ja, und damit Josua sich nicht seiner Berufung entzieht, weil er Bammel hat, gewährte Gott diesem Menschen tatsächlich, ja, eine traumhafte Sache, einen kleinen Blick in die Zukunft. Ihm wurde versichert, Josua, ist okay, alles wird gut. Was ist dein Problem? Bin doch dabei. Israel wird siegen. Kein Feind wird sich gegen euch behaupten können. Das verheißene Land wird euch gegeben. So steht's im ersten Kapitel. Was für eine Traumzusage von Gott. Alles wird gut. Genau das und nichts anderes wollen wir ja hören von Gott ehe wir uns auf Gottes Pläne einlassen, ehe wir uns auf seine Absichten einlassen. Wir wollen vorweg wissen, ja, das wird gut, du kannst heiraten. Ja, das wird gut, du kannst dich operieren lassen. Ja, es wird gut, folge mir nach. Ja, das wollen wir ja hören. Aber wenn Gott uns immer einen Blick in die Zukunft geben würde, wäre das Thema Gottvertrauen ja kein Thema. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und in diesem Fall durfte Josua wissen, was aus seinem mutigen Beitrag wird, nämlich Erfolg, ein großer Sieg. Aber er sollte zeitgleich wissen und wirklich kapieren, dass es beim Sieg nicht auf ihn ankommen wird. Das sollte er wissen. Es wird nicht auf sein Können, sein Wissen ankommen, auch nicht auf seine militärische Überlegenheit oder seinem Führungsstil, auch wenn dieser vielleicht anders ist als Mose, vielleicht moderner, besser, zeitgemäßer, effektiver, effizienter. Nein, er sollte wissen, es wird zum Sieg kommen, weil Gott mit dabei ist, weil Gott für ihn kämpft, weil Gott für sein Volk kämpft. Also wir sollen wissen, wir werden es niemals schaffen, Gott arbeitslos zu machen. Er will mit uns arbeiten. Er will sich ins Zeug legen, mit uns, für uns. Wir selbst bekommen ja eher selten einen Blick in die Zukunft, weil wir ja heute Gottes Wort haben. Das haben wir als Leitplanken, die uns führen im Denken und Tun. Aber wir sollen offensichtlich wissen, dass wenn wir vor einer Herausforderung stehen, müssen wir nicht aus uns selbst heraus stark sein. Die wichtigste Vorbereitung, die wichtigste Ausrüstung, die Josef von Gott auf den Weg bekommen hatte, um seine Mammutaufgaben zu meistern, das war nicht die Ausbildung zum Kriegsminister oder die Fortbildung in Sachen Leiterschaft, Mentoring, Coaching, Conflict Management. Es waren Gottes Anweisungen. Das ist das Eigentliche, wo es drauf ankommt. Gott hatte Josua auch gesagt, Kapitel 1, Vers 7, befolge mein Gesetz. Dann mache ich immer, Doris, tu, was ich sage. Lass nicht das Geringste davon außer Acht. Da, Gleichzeichen, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Denke über das, was ich euch sage, damit euer ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann werdet ihr Erfolg haben, dann wird alles, was ihr beginnt, glücklich vollenden, wenn dann. Josua hatte nicht nur das Gesetz Gottes kennengelernt, beherzigt, sondern er hatte auch sich tatsächlich Mühe gegeben, sein ganzes Leben danach auszurichten, so gut er konnte. Und das sind heute noch die besten Voraussetzungen für uns, wenn es darum geht, unsere Aufgaben, unsere Herausforderungen im Sinne Gottes zu beginnen, aber auch glücklich zu vollenden. Ohne Gott, müssen wir wissen, werden wir seine Ziele wahrscheinlich gar nicht oder kaum erreichen können. Das ist ja der Unterschied bei einem Leben mit Gott oder ohne Gott. Also nachdem Josua von Gott vorbereitet und ermutigt wurde, loszulegen, nicht zuletzt auch durch die guten Worte einer gerade gläubig gewordenen Prostituierten namens Rahab aus Jericho, die ihnen gesteckt hatte, also zeitlich war das alles, das ist Gottes Timing. Sie hat ihnen gesteckt, dass keiner in ihrem Volk es wagt, gegen sie zu kämpfen, weil sie einen Gott verehren, der die Macht im Himmel und auf der Erde hat. Wow, solche Nachrichten schickt Gott gerade zur rechten Zeit. Durch diese Infos bekamen die Israeliten natürlich noch eine Ermutigungsspritze. Also jetzt waren sie wirklich entschlossen, die Stadt Jericho mit Gottes Hilfe zu erobern. Und für diesen Schritt hatten sie schon mal ihren inneren Schweinehund überwunden. Also so weit, so gut. Sie sind jetzt startbereit. Aber wie es so oft im Leben ist, So war es auch bei Josua. Wenn man endlich Ja zu Gottes Plänen, seinen Absichten sagt, kommt doch oft gleich beim Start so ein Dämpfer, so ein Hindernis, das uns herausfordert, Gott zu vertrauen. Und hier war es für sie der Jordan, ein Fluss, über den aber tausende Menschen jetzt rüberkommen sollten. Sie mussten den durchqueren, jung und alt, groß und klein. Also man muss wissen, dass der Jordan damals anders war als heute. Wer in Israel war, denkt, Doris, worüber sprichst du? Das ist ein kleines Bächlein, da springen wir ja drüber. Nein, der war damals 30 Meter breit und 3 Meter tief. Ja, was tun? Wie sollten sie dieses Hindernis überwinden, diesen Fluss überqueren? Boote gab es nicht und schon nicht Tausende. Josua und seine ganze Gefolgschaft, die waren jetzt herausgefordert, ihr Vertrauen in Gott unter Beweis zu stellen. Jetzt mussten sie Schritte des Gehorsams wagen. Jetzt mussten sie tun, was Gott sagt. Nicht mehr, nicht weniger. Sie mussten ihre Füße in Bewegung setzen, wortwörtlich ins Wasser setzen. Jetzt mussten sie ihren Rubikon, wer die Geschichte weiß, überschreiten. Es heißt in Josua 3, Vers 13, wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm einen. Die Bundeslade des Herrn, das war die, symbolisierte die Gegenwart Gottes, die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die die Bundeslade tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben. Und dann kam es, genau wie Gott es gesagt hatte. Sie gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Der Weg war gebahnt, das Wunder war geschehen. Noch einmal mehr erlebten sie, Gott ist bei uns. Der kämpft tatsächlich mit und für uns. Ich wette, sie haben im Nachhinein gedacht, warum haben wir nicht gleich Gott vertraut? Das erleben wir ja, denke ich mir, ganz oft. Wir haben erst Bammel, lassen uns drauf ein und denken, warum habe ich nicht gleich Gott vertraut? Ja, und damit sie dieses Wunder niemals vergessen, das ist Gott ganz, ganz wichtig, sollten sie 12 Steine aus dem Jordan als Erinnerungsstücke holen. Warum? Wenn ihre Kinder oder andere Leute später mal nach der Bedeutung dieser Steine fragen, dass sie ihnen erzählen können, wie sie durch ein Wunder mit der Bundeslade, mit der Gegenwart Gottes, den Fluss trockenen Fußes durchquert hatten. Also Josuas Geschichte, die zeigt uns, dass wenn Gott uns beruft, wenn er uns neu beruft, uns herausfordert und Großes zumutet, dann wird er nichts Übermenschliches von uns erwarten. Es reicht ihm, wenn wir tun, was er sagt. Nichts mehr, nichts weniger. Einer hat mal geschrieben, das Wichtigste am ersten Schritt ist nicht, wie groß der Schritt ist, sondern die Richtung. Also nun hatten sie das Hindernis überwunden. Nun konnte es endlich losgehen. Aber für Gott gab es noch ein paar wichtige Vorbereitungen, die getroffen werden mussten, ehe sie ihre Aufgabe anpacken. Erstens, sie sollten mit einem reinen Herzen loslegen. Es war Gott ganz wichtig. Es war ihnen wichtig, dass sie ihre Herzen beschneiden. Das heißt, ihre Beziehung mit ihm in Ordnung bringen. Sich von allem distanzieren, das Gott nicht gefällt. Und deswegen sollten die Männer als Erinnerungszeichen sich beschneiden lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das haben sie bestimmt nie vergessen. Sie hatten sozusagen eine mobile Erinnerungshilfe immer dabei. Und das ist ja, was Gott wollte. Diese Beschneidung war ein äußeres Zeichen für eine innere Einstellung. Eine innere Einstellung, die Gott noch heute von uns erwartet, wenn wir mit seiner Gegenwart rechnen wollen, wenn wir diese erleben wollen. Und die Frage an uns ist, wie wichtig ist es uns, dass wir unsere Herzen rein halten, immer aus Vergebung leben. Das Zweite war, sie sollten niemals vergessen, wie Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte und ihnen den Sieg über diesen bösen Pharao geschenkt hatten. Und deswegen sollten sie das Passafest immer feiern. Auch wir Christen heute sollen nie vergessen, uns immer wieder daran erinnern, dass wir auf wundersame Weise durch Jesus von Sünde und Schuld befreit worden sind und dass wir den Sieg über die Sünde bekommen haben. Und die Frage ist, wie ernst nehmen wir Abendmahl? Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als ich bei uns in der Gemeinde nach einem Gottesdienst im Flur stand und ein Gespräch überhört hatte, wo jemand zum anderen sagte, bist du nächste Woche da? Nee, ich habe gelesen, der und der predigt, das ist nicht so meins und außerdem Abendmahl. Und ich habe gedacht, wie bitte? Es kann passieren, dass wir aussuchen, was ist uns wichtig und nicht und wundern, warum wir nicht weiterkommen. Also Gott will, dass wir nie vergessen, dass er uns von Sünde befreit hat und was er uns geschenkt hat. Und das Dritte ist, sie sollen niemals vergessen, mit wem sie es im Leben und in ihren Kämpfen zu tun haben, also wessen Führung sie sich unterordnen sollen. Also es geht um Hingabe, um Treue gegenüber Gott und seinem Willen, und zwar bis zum Schluss. Und als Zeichen dafür schickte Gott Josua einen Engel, einen Mann mit einem Schwert in der Hand, der ihm sagte, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Gott schickt Hilfe. Du musst nur tun, was ich sage, denn du stehst auf heiligem Boden. Und wie reagiert Josua? Wie Maria, die Mutter Jesu. Er sagt, ich bin dein Diener und will tun, was du befiehlst. Josua hat sich für ein Leben in Abhängigkeit zu Gott entschieden, egal was. So, nachdem das Wichtigste geklärt worden war, begann ja der eigentliche Kampf, und zwar die Eroberung der unüberwindbaren Mauern Jerikos. Das ist eine ganz andere, lange Geschichte. Aber auch hier tun sie einfach nur das, was Gott ihnen gesagt hatte, auch wenn es total unlogisch scheint. Also mal denken, 7 Tage umrunden sie eine Stadt, wie bekloppt, wird man sagen. Und am 7. Tag blasen sie in ihre Hörner, wie bekloppt. Und rufen dann so laut, wie bekloppt, dass das nächste Wunder passiert. Die Stadtmauer stürzt ein, einfach so. Die Stadt gehört ihnen, die Mammutaufgabe ist erledigt. Was für eine Ermutigung. Auch hier haben sie bestimmt gedacht, hätten wir doch gleich Gott vertraut. Also dieser Sieg war keine Kraftprobe, sondern eine Glaubensprobe. Es heißt ja in der Bibel, es geschieht nicht durch menschliche Macht, sondern durch die Kraft Gottes. Unsere größten Herausforderungen und Hindernisse sind oft die besten Gelegenheiten für Gott, uns Menschen zu zeigen, was er kann, wer er ist. Und Paulus bestätigt das im Neuen Testament in 2. Korinther 12. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Wenn wir das zu Herzen nehmen, können wir aufatmen, egal was läuft oder nicht. Es kommt nicht auf uns drauf an, sondern auf Gott. Unter Josuas Führung erlebte Gottes Volk trotz Herausforderung, trotz Hindernisse ganz viele Siege, bis sie letztendlich das verheißene Land in Besitz genommen hatten. Sie haben ganz viele Mammutaufgaben gemeistert. Sie haben ganz viele Städte erobert, die auf Gottes To-Do-Liste standen. Aber, jetzt kommt ein letzter Punkt, leider nicht alle. Sie haben manche Städte einfach ausgelassen, steht da. 3 an der Zahl. Da heißt es, die Bewohner leben bis heute mitten in Israel. Vielleicht gibt's deswegen so viele Probleme. Vielleicht hatten sie keine Lust mehr. Vielleicht kamen sie auch an diesen Punkt, wo sie gesagt haben, reicht doch, haben doch genug Land. Wir haben genug gekämpft, genug erobert, genug für Gottes Reich getan. Ach, lassen wir es jetzt. Wie schnell passiert es auch uns, dass wir mit Begeisterung etwas anfangen, was Gott will. Wir bringen uns mit ganz viel Liebe, Herz und Fantasie ein. Unser Herz gehört Gott. Aber dann kommen Klagen. Klagen über fehlende Resultate, dass manches im Sand verläuft, dass man nicht schnell genug vorankommt. Wie schnell passiert es, dass wir lau werden, Gottes Anweisungen nicht mehr so ernst nehmen. Auf einmal sind wir zufrieden mit einem Ist-Zustand. Ja, wir sind zufrieden ohne weiteren Segen Gottes. Wir sind zufrieden, ohne dass wir Gottes To-Do-Liste in unserem Leben zu Ende bringen. Das kann Gründe haben wie Bequemlichkeit. Wir bestimmen selber lieber den Terminkalender. Wir haben unsere eigene Theologie entwickelt. Ich glaube, vieles von dem, was wir tun, ist in Gottes Augen nicht so wichtig. Und umgekehrt, vieles von dem, was wir nicht tun, wäre in Gottes Augen wichtig gewesen. Falsche Einstellungen, falsche Prioritäten bringen Stillstand. Nicht nur das, irgendwann müssen wir auch mit den Konsequenzen leben, mit denen die Israeliten leben mussten. In der Bibel steht, zuerst wollten sie nicht und dann steht, konnten sie nicht. Das heißt, irgendwann waren sie nicht mehr in der Lage, das zu tun, was Gott will. Irgendwann konnten die Israeliten bestimmte Leute nicht mehr aus Jerusalem vertreiben und damit gewisse Städte nicht mehr erobern, steht in Josua 15 und 17. Warum? Weil ihnen die Gegenwart, die Hilfe, der Beistand Gottes fehlte. Und deswegen ermahnt Josua seine Leute zur Hingabe. Er sagt, haltet an dem Herrn, eurem Gott, die Treue, so wie ihr es bisher getan habt. Auch in Zukunft hängt euer Leben davon ab, dass ihr allein den Herrn, euren Gott, liebt. Und Paulus sagt, werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Auch Paulus hat es nicht immer leicht gehabt. Und er erinnert daran in 1. Korinther, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und er schreibt noch hinzu, wichtig ist nur, dass wir bis zum Schluss den Auftrag erfüllen, den Jesus uns übertragen hat. Und deswegen sagt Josua noch am Ende, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich und meine Familie, wir werden jedenfalls dem Herrn dienen. Wie schön wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens voller Überzeugung sagen könnten, was Paulus auch sagt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, meinen Kampf. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe die Treue gehalten. Ich habe meine To-Do-Liste treu abgehakt. Gott ist mit uns. Das ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Und das sollen wir niemals vergessen. Also packen wir an, was Gott uns zumutet. Und bleiben wir dran mit unserer To-Do-Liste. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, wenn wir sowas hören und uns Gedanken machen zu solch einer Geschichte und dann noch ehrlich sind, dann wünschen wir uns einerseits ein Leben mit allem drum und dran, das bequem ist. Wir wünschen uns, wenn wir ehrlich sind, ein überschaubares Leben, ein Leben, das unsere Absichten dient. Aber andererseits wollen wir uns auf deine Pläne, deine Absichten einlassen. Wir wollen Risiken für dich eingehen und deinen Namen groß machen. Hilf uns, das zu wollen und das zu tun, was du willst. Auch in der kommenden Woche, auch wenn es uns sehr herausfordert, hilf uns zu glauben, was du über dich selbst behauptest und wenn du uns Mut machst. Hilf uns, deine guten Worte selbst in Anspruch zu nehmen und das zu Ende zu bringen, was du uns zumutest. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.